Hi. Willkommen zurück zu einer neuen Geschichte in Based on a True Story, Die Könige von Malle. In diesem Podcast erzähle ich die Geschichten, die ich eigentlich nie erzählen sollte, die aber viel zu gut sind, um ihnen nicht nachzugehen. Alle Geschichten in diesem Podcast basieren auf Interviews mit Zeitzeugen, auf Dokumenten, die wir eingesehen haben und auf Archivmaterial. Einzelne Szenen wurden mit diesen Informationen rekonstruiert. Und jetzt viel Spaß. Ich glaube, jeder von uns hat ihn. Diesen einen großen Traum, diese Vorstellung, welches Leben man führen möchte. Oder vielleicht auch, welches Leben man eigentlich verdient hätte. Für manche ist dieser Traum vielleicht eine Erfindung zu machen, die die Welt verändert. Oder einfach ein Leben auf einer schönen Insel mit Kokosnuss in der Hand und den Füßen im Sand. Für viele ist dieser eine Traum aber sicher Rockstar sein. Und jetzt stell dir vor, du bist ganz nah an genau diesem Traum dran. Du spielst schon auf großen Bühnen, du hast einen echten Hit. Tausende kaufen deine CDs und wollen dich live sehen, wollen dir nah sein. Und das alles nicht nur in der echten, tristen, grauen Welt, sondern sogar auf einer Insel, einer Urlaubsinsel. Du machst richtig Kohle, aber irgendwas nagt an dir. Ein Rockstar bist du nämlich nicht. Bisschen so geht's dem König aus dieser Geschichte, Jürgen Drews. Mitte der 70er, da läuft ein Lied von Jürgen Drews auf jedem Gartenfest, in jeder Kneipe und jeden Tag im Radio. Sein Lied, das kennt zu der Zeit jeder. Also jeder Deutsche kennt den Song. Aber Drews selbst ist gar nicht so richtig da, um seinen Erfolg auszukosten oder zu genießen. Das hier, das ist eben nicht sein Traum. Jürgen Drews will Rockstar sein. Und darum ist er nach Amerika gegangen. Und heute ist seine erste Single in die Billboard Hot 100 eingestiegen. Das sind mit die wichtigsten und anerkanntesten Charts der Welt. Wer seine Single da reinbringt, der hat Erfolg. Und Jürgen Drews hat's geschafft. In den 1980ern, da steht sein Name auf dieser Liste. Don't Want Nobody heißt sein Hit. Ist ziemlich rockig, passt voll in die 80er. Synthies, Upbeat, bisschen versifft. Aber vor allem Englisch und cool. Vielleicht nicht unbedingt das Erste, was man heute so von Jürgen Drews erwarten würde. Platz 1 der Billboard-Charts ist in dem Moment übrigens John Lennon, der nur ein paar Tage vorher erschossen worden ist. Nur mal so als Referenz, in welchen Kreisen Drews da gerade genannt wird. Ganz schön nah dran am Rockstar, Jürgen Drews. Also da steht natürlich nicht Jürgen Drews in dieser Liste, sondern J.D. Drews. Das Ü ist in Amerika nicht so einfach und Jürgen klingt schon ziemlich gewürgt. Anders als sein Name passt Jürgens Musik aber echt gut ins Amerika der 80er. Und das macht sich jetzt halt auch in den Charts bemerkbar. Drews will raus aus dem piefigen Deutschland und auch weg von dieser einen Urlaubsinsel, dieser sogenannten Putzfraueninsel, auf der er seit ein paar Jahren immer wieder auftritt. Drews Welt, sie ist nämlich größer, internationaler und vor allem auf Englisch. In ein paar Monaten kommt endlich sein Album raus. Und dann ist für immer Schluss mit Hotelanlagen und Besoffenen in Badehose. In alten Büchern und Märchen, da liest man immer wieder, der beste König ist der, der kein König sein will. J.D. Drews, der will aber ein König sein. König des Rock, König der coolen Kids, König von, naja, Amerika. Nur eins, das will er auf keinen Fall. Der König von Mallorca sein. Na, mal sehen, wie das ausgeht. Ich bin dein Host Jakob Baumer und das hier ist die Geschichte vom Schlagerkönig. Herzlich willkommen zu Based on a True Story, die Könige von Malle. Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca. Damit kannst du Millionen verdienen.
Mallorca!
Wir geben ihm 200 D-Mark und dann war er auch bei uns.
Mallorca! Many different, big parts of your
entourage. They still teach you how to smile. Zeigte mit diesem Klappmesser auf mich mit seinen stahlblauen Augen.
Mallorca! Mallorca!
Umstritten, geliebt, gehasst, belächelt.
Für mich beginnt die Geschichte des Schlagerkönigs und seiner Insel erstmal mit einer Enttäuschung. Jürgen Drews sagt nämlich Nein zu einem Interview. Aber auf die erste Enttäuschung, da folgt bei mir schnell eine Erkenntnis. Als ich nämlich tief in unser Archiv hinabsteige, da merke ich, dieser Mann hat mir sein ganzes Leben eigentlich schon erzählt. Mehrfach. Über Jahrzehnte hinweg. Ich muss nur die richtigen Interviews finden. Und von diesen Interviews hat Jürgen Drews gewaltig viele gegeben.
Hat er dann gesagt, meine Damen und Herren, und die wahren Könige des heutigen Abends sitzen hier vor Ihnen. Aber wir haben die freie Liebe propagiert, da gab es bei uns in den 70er Jahren einen Spruch. Lieber, bumm, darf ich ja hier nicht sagen,
nein.
Gottes Willen,
genau.
Statt Bomben. Ich wollte nicht nach Mallorca, ich war immer auf Ibiza und wurde eingekauft.
Also so richtig viele.
Kann sich einer oder eine an diese fürchterlichen Plateausohlenschuhe erinnern?
Und manche davon, die führen uns ganz an den Anfang dieser Geschichte.
Wir kamen ja auch schon zur Welt, obwohl Steißgeburt.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu früh.
Ich war damals ein ganz verklemmter Heini.
Noch ein bisschen weiter. Ja gut, das klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber eine gute Stelle. Was Drews hier gerade als Erwachsener nachstellt, das ist ein wichtiger Punkt in seinem Leben. Im Prinzip hören wir gerade auf, ich gebe es zu, sehr skurrile Weise, den Start der Karriere von Jürgen Drews. Das hier, das ist nämlich sein erstes Vorspielen, seine erste Audition für eine Band.
Und mein Vater hat irgendwann gedacht, ich muss aus diesem verklemmten Heini, ich muss da irgendetwas machen, dass der nicht irgendwann abdriftet in irgendeine Richtung. Es gibt Kinder aus wohlhabenden, wohlsituierten, besten Familien, wohlerzogen, die auf einmal ins kriminelle Milieu abdriften. Oder sie werden auf einmal zu Alkoholikern oder sie gehen in Drogen rein. Was auch immer. Das hat mein Vater alles vor Augen gehabt. Und als er merkte, ich bin musikalisch, da hat er mir, da war ich wie 12, 13, eine Gitarre in die Hand gedrückt.
Nicht nur eine Gitarre bekommt der schüchterne Junge, sondern auch noch ein Banjo. Das alles so Ende der 50er Jahre. Und weil dieser schüchterne Junge richtig gut am Banjo ist, traut er sich halt doch mal was. Und zwar das hier.
Also mein Banjo in der Hülle, bin ich dahin gedackelt, völlig verschüchtert und verängstigt zum Vorspielen. Na, die machten so eine Audition. Ja, da war ich 14 Jahre. Ich sah aus wie 12, als ich mir nach dem Daumen lutschte. Sagte kein Ton, kriegte immer einen roten Kopf. Und da habe ich das Banjo ausgepackt. Ja, dann spiel doch mal. Die dachten, jetzt macht ihr Plim und dann Plüm. Mal ganz kurz anspielen. Ich verspreche euch, nur ein paar Sekunden. Darf ich das? Also, ich fing damit an. Da schrie da einer von der Band, alles klar. Ich dachte, ja, schmeißen sie gleich wieder raus. Sagten sie, bist aufgenommen. Jetzt stand ich da als verschüchterter, zittriger Typ, der wie 12 aussah in der Band.
Drews Vater Werner hatte da einen ziemlich guten Riecher. Sobald Jürgen seine Gitarre oder sein Banjo in der Hand hält, ist er ein anderer. Endlich hat er eine Möglichkeit, den Frust und die Angst und dieses Alleinsein irgendwie rauszulassen, jemand anderes zu sein. Aber weil er eben wirklich talentiert ist, ist die Musik auch mehr als nur ein Ventil für ihn. Weil er so gut ist, bekommt er Aufmerksamkeit. Der Außenseiter und Sonderling ist jetzt
der bekannteste aus der Schule.
Und je mehr Erfolge er feiert, je mehr Konzerte er spielt, desto klarer wird für ihn, ich werde ein richtig erfolgreicher Musiker. Ein richtig erfolgreicher Jazz- oder noch besser Rockmusiker. Alles andere scheißegal.
Ich habe mal ein paar Vorlesungen besucht, Anatomie und so weiter, ein paar Prep-Kurse mitgemacht. Und dann war ich aber mehr in der Mensa statt in der Uni.
Drews spielt dann in verschiedenen Bands. Jazz, Beatles-Covers, halt angesagte Musik. Und Jürgen Drews steigt immer tiefer in die Musikszene ein und gründet schließlich zusammen mit anderen Musikern die Band Die Anderen. Und die anderen, die sind richtig gut.
Lowering skies, still look from your eyes, and I know today
So gut, dass die Band mehrere Wettbewerbe gewinnt und Produzenten wie Giorgio Moroder oder Drafi Deutscher sich um sie reißen. Produzenten, Musiker, alle haben große Pläne für die Band. Mit einem 80-köpfigen Symphonieorchester tritt die Band im ZDF auf. Ein Plattenvertrag bringt sie bis nach Amerika, wo sich die Band in Apocalypse umbenennt. Und dann in Cannibal Comics umbenennt. Oder andersrum, keine Ahnung. Heute findet man die Songs auf jeden Fall unter dem Namen Cannibal Comics. Egal, eins weiß ich aber auf jeden Fall ganz sicher. Und zwar, wo die Sache endet. Nämlich nicht auf dem Rock-Olymp. Die Plattenfirma geht pleite. Die Musik der Band wird zu aufwendig für Live-Auftritte und zu umständlich für eingängige Hits. Und auch in der Band selbst greifen die Teile angeblich nicht mehr so richtig ineinander. Dreves will wohl eher Geld verdienen und seine Kollegen Kunst machen. Manchmal geht das vielleicht auf. Aber hier ist es das Ende. Im Dezember 1969 spielen die anderen, Apocalypse, Cannibal Comics, wie auch immer, ihr letztes Konzert. Aber es gibt da so ein Schema, das sich wie ein roter Teppich durch Dreves Leben rollt. Er ist die Personifizierung des Spruchs, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich irgendwo ein Fenster. 2 Jahre später. Jürgen Dreves besucht nach einem Konzert einen Club
in Kiel.
Mitten in der Nacht.
Um 2 Uhr morgens.
Ein Keyboarder steuert auf den Tisch von Jürgen Dreves zu. Jürgen hat ihn schon einige Mal spielen sehen, kennt ihn auch persönlich.
Er spielte unglaublich. Das ist ein total abgefahrener Keyboarder, der auch mal was Klassisches reinspielte, mittendrin. Aber er war immer zu laut.
Jürgen Dreves als Privatmensch ist vielleicht immer noch ein relativ schüchterner Typ. Jürgen Dreves, der Musiker, nicht.
Und das sagte ich dem eines Tages, als ich mit diesem Mann nachts, ich weiß noch, war nur Schwarzlicht und so runde Tische, da saßen die Leute mal, bevor sie in den Laden reingingen. Der setzte sich zu mir am Tisch mit dem Bier in der Hand und sagte, can I join you? Ich sag, ja, ja, Les. Das war Les Humphreys. Und der mir deswegen auffiel, weil er immer zu laut war. Der sehr gut aussah mit seinen hellblauen Augen. Und dem sagte ich, wir haben uns ja noch nie richtig kennengelernt. Darf ich dir nur eines sagen? Ich verehre dich sehr. Du bist ein unglaublicher Profi. Unglaublich. Aber du bist immer zu laut. Du hast deine Boxen vor deinem Keyboard stehen. Und er hatte schon eingetrunken. Dazu neigte er wohl. Das wusste ich ja damals nicht. Auf einmal flog was durch die Luft. Er fing es behend wieder auf. Ich sag extra behend, weil er hätte sich auch bös schneiden können. Das war nämlich ein Klappmesser. Zeigte mit diesem Klappmesser auf mich, mit seinen stahlblauen Augen, die auch so phosphorisierten in diesem Schwarzlicht, und sagte, you fucking German, you never ever dare to tell me anything, otherwise I'm gonna kill you, like the Nazis killed my father. Also, du verdammter Deutscher, du Nazi, du wagst es doch hoffentlich nicht nochmal, mir irgendwas zu sagen, ansonsten kill ich dich, so wie die Nazis meinen Vater gekillt haben.
Das ist nicht so ein besonders angenehmes Kennenlernen. Verletzt wird Jürgen Dreves an dem Abend nicht. Aber der Mann mit den hellblauen Augen und dem Klappmesser, der talentierte Showman, der wird am nächsten Tag wieder vor Jürgen Dreves stehen.
Er hat sich am nächsten Tag höflichst entschuldigt, konnte ganz nett und zuvorkommend sein und sagte, Jürgen, ich bin traumatisiert. Ich bin zwar in Deutschland, mache hier Musik mit Deutschen, aber manchmal kommt das so wieder hoch, gerade wenn ich auch mal eingetrunken habe.
Les Humphreys hat zu der Zeit eine Band, für die er sich einen ganz besonderen Namen hat einfallen lassen. Les Humphreys Band hat den Namen Les Humphreys Singers. Und die Les Humphreys Singers, die klingen so. Die Singers sind zu dem Zeitpunkt schon eine relativ erfolgreiche Band. Hauptsächlich spielen sie so amerikanischen Folk, neu arrangiert von Les Humphreys. Und nach der großen Versöhnung am Tag nach der Fast-Messer-Attacke, da kommt das große Angebot. Jürgen Dreves soll jetzt Mitglied dieser Gruppe werden. Und zwar nicht als Gitarrist, sondern als Sänger. Als einer von vielen. 12 Leute singen in der Gruppe, die Les Humphreys an seinem Keyboard begleitet. Das sieht dann fast ein bisschen aus wie so eine kleine Hippie-Kommune, wenn die alle zusammen auf der Bühne stehen. Die Mitglieder haben ganz verschiedene Hintergründe. Eine Sängerin kommt zum Beispiel aus Trinidad und Tobago, ein Sänger aus Südkorea. Das ist gar nicht so üblich für die frühen 70er. Eigentlich sogar ziemlich fortschrittlich. Und dann singen sie auch noch auf Englisch. Rock auf Englisch und erfolgreich. Jürgen Drews sagt ja. Mexico. Die Les Humphreys Singers werden mit Jürgen Drews zu einem unglaublichen Erfolg. Auch wenn viele der Hits nur Adaptionen oder Cover von bekannten amerikanischen Songs sind. 10 goldene Schallplatten, etliche Millionen verkaufte Alben, ausverkaufte Hallen, Konzerte in ganz Europa. Angesagte und dennoch innovative Musik, gleichzeitig kommerziell extrem erfolgreich.
Humphreys Singers standen für Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Es ist wahrscheinlich die Rockband, die sich Jürgen Drews als junger Mann immer erträumt hat.
Erster Auftritt der Humphreys Singers. Da waren meine Eltern da und kamen in der Pause rein zu mir. Und mein Vater sagte im Einklang mit meiner Mutter, mein Sohn, weil der redete immer so ein bisschen geschwollen, wenn er was ganz Ernsthaftes sagen wollte, war ein halber Intellektueller. Mein Sohn, deine Mutter und ich, und ich kann nur sagen, wir sind im Konsens, wir sind im Einklang. Wir haben dich gesehen, das ist dein Ding. Bleib dabei. Du wirst ja auf einmal wieder du selbst. Und das bin ich geworden. Durch meine Auftritte, ich therapiere mich immer noch. Ich mag gerne angesprochen werden, weil ich möchte aufgenommen werden in die großen Familien. Ich fühle mich sofort wohl, wenn man mich anspricht. Ich habe nie was dagegen gehabt. Und das macht mir Spaß.
Die Les Humphreys Singers sind Drews neue, zweite Familie geworden. Und jetzt steht diese Familie hier, in Den Haag auf der Bühne.
Herzlich willkommen zum Eurovision Schlagerfestival 1976, das aus dem niederländischen Kongressgebäude in Den Haag übertragen wird.
Eurovision Song Contest 1976.
Nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Teilnehmer beim letzten und vorletzten Grand Prix wäre der Bundesrepublik diesmal ein Platz in der Spitzengruppe zu wünschen.
Das Land schaut also durchaus gebannt zu, zusammen mit über 450 Millionen anderen Menschen.
Die Sänger sind Judy Archer, Helga Evers, Jürgen Drews, Dave Bryan, Jimmy Billsbury und John Cooper Lawton. Wie gesagt, Les Humphreys steht am Dirigentenpult.
Es könnte die Krönung sein, der Gipfel des Erfolgs. Aber das stimmt nicht wirklich. Es soll eher die letzte Rettung sein. Denn hinter den Kulissen, da brodelt es bei den Les Humphreys Singers. Die letzten Jahre waren sie immer weniger erfolgreich, haben Publikum verloren. Und noch dazu wird Les, der Bandleader, immer verschrobener, seltsamer, aggressiver. Die Hoffnung, die liegt jetzt hier, auf dieser Bühne und in den Millionen von Wohnzimmern Europas. Ein neuer Hit, der könnte die Situation klären, Ruhe reinbringen ins unsanfte Fahrwasser der Band.
Viel Erfolg für Sing Sang Song, für den deutschen Beitrag.
Ja, vielleicht nicht der beste Song der Band. Sogar ziemlich sicher nicht der beste Song der Band. Aber jetzt muss es halt einfach reichen. Es muss reichen für einen guten Platz.
Sing, sang, song, sing, sang, song.
The votes have been counted and we are going to contact now the participating countries to hear the jury's decision.
Die Punktevergabe beginnt.
Allemagne 2 points.
Für Deutschland gibt's kaum Points.
Allemagne 2 points. Germany 2 points.
Und mit jedem weiteren Land, das abgestimmt hat, liegen die Singers weiter hinten. Bis am Ende klar wird, Es hat nicht gereicht.
Ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass der Platz der Les Humphreys Singers für mich unverständlich ist.
Für gar nichts. Platz 15 von 18. Ganz, ganz weit weg vom ersten Platz, den in diesem Jahr die britische Band Brotherhood of Man macht. Und deren Song klingt dann auch fast wie eine Hymne auf das, was danach mit den Les Humphreys Singers passiert. Save all your kisses for me.
Save your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry.
Noch im selben Jahr trennen sich die Les Humphreys Singers. Les Humphreys selbst flieht vor einem Haftbefehl von Deutschland nach England. Er hat Steuerschulden, offensichtlich nicht zu knappe Steuerschulden. Schon während der Bandzeit war Les Humphreys wohl eher ein cholerischer und so ein bisschen eigener Mensch. An die Erfolge mit den Singers kann er auch nie wieder anknüpfen. Stattdessen macht er anders Schlagzeilen. Und zwar eher nicht in Musikmagazinen. Zum Beispiel gibt er sich selbst als sein eigener Zwillingsbruder aus und verkündet in dieser Rolle seinen eigenen Tod. Das klappt nicht. Weihnachten 2007 stirbt Les Humphreys dann aber tatsächlich, vereinsamt und verarmt. Die Band hingegen verteilt sich in alle Richtungen. Und Jürgen Drews verliert seine musikalische Familie. Er ist am Boden zerstört, zieht sich mehr und mehr zurück und wird nie wieder Musik machen. Kleiner Scherz, denn Jürgen Drews wird wieder mal eine Chance geboten. Schon vor der Auflösung der Band hat man Jürgen Drews ein Angebot unterbreitet. Ein Angebot, das ziemlich lukrativ klingt. Aber halt auch verdammt uncool, findet zumindest Drews damals. Drews bekommt nämlich das Angebot, auf Deutsch zu singen. Auf einer Tour mit den Singers wird er von einem Mann angesprochen.
Achim Haider, das ist ein ganz bekannter deutscher Produzent.
Das Problem?
Für deutschsprachigen Schlager.
Oha.
Zuerst dachte ich, muss ihm an die Gurgel gehen. Wenn du etwas Deutsches sangst und das gehörte nicht in den Rock und gehörte auch nicht in die Liedermacher-Riege, dann warst du Schlager. Es gab nur diese drei großen Schubladen so quasi.
Und Schlager singen, das ist damals kein Karriereziel für einen Musiker. Also so gar nicht. Schlager gelten als verkitscht, konservativ, billig. Schlager will man damals einfach nicht singen. Schon gar nicht, wenn man sich eigentlich als Rockstar sieht. Ja, sogar schon als Rockstar auf Tour war. Aber es gibt da so eine Sache, die bei vielen Menschen und auch bei Jürgen Drews so einige Wogen glätten kann. Und das klang dann ungefähr so.
Pass mal auf, willst du nicht Deutsch singen? Sag ich Deutsch. Nee. Dann sagt er, pass mal, willst du Geld verdienen? Sag ich ja.
Da wurde ich hellhörig. Und als er mir dann noch sagt und mich ködert und sagt, damit kannst du Millionen verdienen, wenn ich dich produziere, da habe ich gesagt, du schreibst und ich singe.
Mit Geld am Horizont klingen diese Töne doch gleich ganz anders, oder?
Ein Bett.
Jürgen Drews dreht diese Geschichte um seinen ersten richtigen eigenen Hit Bett im Kornfeld immer wieder ein bisschen so, wie es ihm gerade am besten passt. Einmal ist das Lied ein Akt der Selbstfindung.
Da ich mittlerweile mich selber therapiert hatte, habe ich gesagt, warum eigentlich hast du immer nur gesagt, du willst nie Deutsch singen? Nein, nie Deutsch und Deutsch. Oh nein, ich bin auch gar nicht Deutscher, ich will es alles gar nicht sein. Du werd doch mal normal, Drews. Und als ich dann das Angebot kriegte, das Kornfeld zu singen, da habe ich dann wirklich zugegriffen mit beiden Händen.
Mal ist ihm der Text so nah, dass er ihn einfach singen muss.
Ich bin an die Côte d'Azur getrennt und habe auch im Kornfeld dann geschlafen, weil ich immer ein kleines Zwei-Mann-Zelt dabei hatte, ein ganz flaches und nicht immer alleine. Also ich weiß, wovon ich rede oder sang. Und deswegen kam dieses Kornfeld, glaube ich, auch gesungen von mir ziemlich authentisch rüber.
Was auch immer am Ende stimmt, eins ist klar, die Entscheidung für das Bett im Kornfeld
sollte nicht mein Schaden gewesen sein.
Eigentlich ist Bett im Kornfeld nur ein Cover des Songs Let Your Love Flow von den amerikanischen Bellamy Brothers.
Just let your love flow.
Aber in Deutschland wird das Lied als Bett im Kornfeld einer der ganz großen Hits der 70er Jahre. aufgenommen, noch bevor die Les Humphrey Singers endgültig ausgesungen haben. Veröffentlicht noch im Monat des Eurovision Song Contest 1976. Eine eher kurze Trauerphase. Jetzt steht Jürgen Drews ganz alleine in den Charts, ohne Band drumherum. Er tritt solo in der Hitparade auf.
Die Startnummer 8, Jürgen Drews.
Grinst von Postern und aus dem Fernseher. Und schon bald wird für Jürgen Drews ein Gig organisiert, der nochmal alles auf den Kopf stellt. Der Beginn einer Legende sein wird. Und dieser Gig ist ein Auftritt auf einer kleinen spanischen Insel auf den Balearen. Wir sprechen hier nicht über das angesehene Ibiza, sondern über die andere Insel.
Ich habe immer nur das Schlimmste gehört von dieser Insel. Putzfraueninsel, ätzend, fürchterliche, korrupt hochgezogene, ätzende Hotels. Und ich wollte nicht nach Mallorca.
Wieder ein Arrangement, das Drews eigentlich nicht so richtig für sich sieht als Rockstar. Aber wollen oder nicht? Er macht's.
So, 3 Uhr, sehr früh, zittert die Stimme richtig. 3 Uhr, jetzt geht's los zum Flughafen.
Jürgen Drews hat mir ja leider für ein Interview abgesagt. Aber jemand anderes hat mir dafür zugesagt. Und zwar eine Frau, ohne die Jürgen Drews Geschichte garantiert völlig anders ausgesehen hätte. Die Geschichten, die nur sie mir erzählen kann, die sind ein echt guter Grund für meinen 5 Uhr Morgenflug nach Palma de Mallorca.
Eigentlich viel zu früh für irgendwelche Aufnahmen.
Für meinen Flug ist übrigens nur die halbe Wahrheit. Für unseren ist richtig.
Ich hoffe, der Gutsfeld verschläft nicht.
Und der Gutsfeld, das ist Alexander oder Ali Gutsfeld. Ich fliege nicht alleine nach Mallorca und ich fliege definitiv nicht allein zum Ballermann. Ich bin wirklich nicht so der Typ für große und laute Partys. Ali allerdings...
Servus, einmal Rikscha fahren, auf geht's, Rikscha-Taxi.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer.
Im Podcast Das Lederhosenkartell hat Ali als Rikscha-Fahrer schon die Wiesen auf links gedreht.
Auf dem Weg nach draußen wird mir schlecht.
Und wer Oktoberfest kann, der kann auch Ballermann. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Naja. Und dann sehe ich Ali am Gate des Flughafens. Zwischen ihm und mir stehen noch ein paar fremde Männer, die mit neonfarbenen Trikots, Walkie-Talkies und ganz bestimmten Äußerungen auf sich aufmerksam machen.
Da ist er.
Die Könige von Mallorca, der Podcast, fliegt nach Mallorca.
Ich glaube, selbst Ballermänner müssen schlafen und frühstücken.
Also, außer sie sind am Ballermann.
Ja.
Dann 2 Stunden 40 durch die Nacht ins Paradies.
It's a gentleman for takeoff and landing. We will switch off the cabin light.
Während ich da so früh morgens im Flieger sitze, döse ich ein bisschen weg. Ich frage mich da im Halbschlaf, woher kommt eigentlich dieser Hass auf Schlager? Warum haben die Männer uns angerülpst? Wie wenig Bock hatte Jürgen Drews wirklich, als er damals zum ersten Mal im Flugzeug nach Mallorca saß?
Oder das Schlimmste, nicht nach Mallorca.
Während ich hier von solchem Quatsch träume, muss Drews ja damals eher an das hier gedacht haben. Also ich meine jetzt nicht den Song konkret, den gab es damals noch nicht, aber Amerika, Rockstar sein, diesen einen ganz großen Traum halt. Und dann denke ich im Halbschlaf noch an diese Frau, die uns auf Mallorca empfangen wird. Es ist nämlich genau dieselbe, die auch schon Jürgen Drews damals empfangen hat. Und auch die hat einen ganz bestimmten Traum, in dem Jürgen Drews eine Rolle spielt.
Einmal will ich einen italienischen Mann und zweitens will ich mal alle Sänger kennen.
Zu viele Träume. Was passiert, wenn alle diese Träume auf die harte Realität einer Baleareninsel treffen? Das hört ihr in der nächsten Folge.
Und plötzlich ist Jürgen Drews bei uns aufgetaucht.
Meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, wo die deutschen Slums sich befinden, müssen Sie nach Mallorca reisen, nach Arenal.
Was wäre gewesen, wenn ich damals nicht die ganzen Sänger wieder hierher geholt hätte?
Einfach direkt weiterhören. Ja, gut, fast direkt weiterhören. Einen kurzen Podcast-Tipp habe ich nämlich noch für euch. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. In dem Podcast trifft Eva alle zwei Wochen einen bekannten oder auch einfach spannenden Gast, den ihr durch sie von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Bei Deutschland 3000 laufen die Gespräche nämlich anders. Viel persönlicher. Hier erzählt Joko Winterscheid zum Beispiel etwas, was er sonst noch nirgendwo erzählt hat. Oder Schauspieler Fari Yadim, der nutzt seine Zeit mit Eva fast wie eine Therapiestunde. Anke Engelke war schon da, Vanessa Mai oder auch Caroline Kebekus. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Der ideale Podcast zum Wegbingen. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es auch Based on a True Story gibt.